Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Eine gute und eine schlechte Nachricht für das Gastgewerbe heute. Die Corona-Krise scheint überwunden, die Einnahmen sprudeln, aber die kommunale Bettensteuer bleibt. Eine Klage der Hoteliers dagegen in Karlsruhe bleibt erfolglos und droht ein Handelskrieg zwischen der EU und Großbritannien. Die britische Regierung kündigt an, sich nicht mehr an das Nordirland-Protokoll und die Handelsvorschriften mit der EU halten zu wollen. Gleich zwei Themen hier in dieser Sendung. Mein Name ist Jonas Rehse, herzlich willkommen. Ob Citytax, Kulturförderabgabe oder Beherbergungssteuer, in etlichen deutschen Städten werden Reisende fürs Übernachten extra zur Kasse gebeten. Hoteliers müssen das Extrageld einziehen und haben dagegen geklagt. Nach jahrelangen Streitereien hat das Bundesverfassungsgericht jetzt entschieden, die Bettensteuer ist rechtens. Jetzt könnte sie noch weitere Anwender finden. Gigi Deppe.
Aktuell sind es über 30 Kommunen, die von Hotelgästen diese spezielle Steuer verlangen. Mal 5% vom Nettopreis der Übernachtung, mal einen Pauschalbetrag von 3 Euro. Wie hoch sie ausfällt, ist unterschiedlich. Und jetzt kann es gut sein, dass viel mehr Gemeinden die Bettensteuer erheben, denn das Bundesverfassungsgericht, Deutschlands wichtigstes Gericht, hat nichts dagegen einzuwenden. 4 Hotelbetreiber aus dem ganzen Bundesgebiet hatten geklagt, aus Hamburg, aus Bremen und aus Freiburg. Sie haben beim Verfassungsgericht gerügt, sie seien in ihren Grundrechten verletzt, weil sie für den Staat die Steuer bei den eigenen Gästen einziehen müssen. Und wenn sie dann auch noch zwischen beruflich und Privatreisenden unterscheiden müssten, weil sie nur bei den privaten Steuer erheben dürften, hätten sie sehr viel Arbeit. Zumal es sehr unklar sei, wer beruflich und wer privat unterwegs ist. Letztes Argument, nach dem Grundgesetz sei für solch eine Steuer nur der Bundesgesetzgeber zuständig, nicht die Länder und die Kommunen. Denn das Ganze sei quasi wie eine Umsatzsteuer. Aber die 8 Verfassungsrichterinnen und Richter des Ersten Senats haben die Verfassungsbeschwerden abgewiesen. Sie sagen doch, die Länder und Gemeinden seien für solche Steuern zuständig. Eine Bettensteuer sei keinesfalls dasselbe wie eine Umsatzsteuer. Und was den Aufwand für die Hoteliers angeht, die würden nicht unverhältnismäßig belastet. Die seien nah dran an dem Geschehen, das da besteuert wird. Ohne die Hotels käme es ja gar nicht zu den Übernachtungen. Und sie könnten doch, wie das Gericht schreibt, ohne weiteres, also ohne viel Aufwand, von den Gästen die Steuer einziehen. Eine zumutbare Pflicht. Für den Staat sei es dagegen nicht praktikabel, das Geld direkt von den Gästen einzufordern. Ja, so viel gestehen die Karlsruher Richter zu, die Bettensteuer einzuziehen, das bedeutet zusätzlichen Aufwand für die Betriebe. Aber solche Aufgaben gehörten zum Unternehmersein, wie die Meldescheine ausfüllen zu lassen oder die Mehrwertsteuer abzuführen. Die Städte und Gemeinden werden diesen Beschluss des Verfassungsgerichts sicher aufmerksam lesen. Denn diejenigen, die noch keine Bettensteuer verlangen, werden vermutlich auf den Gedanken kommen, dass diese dem städtischen Haushalt guttun würde. Interessant ist auch, dass die Karlsruher Richter nicht unbedingt verlangen, dass zwischen beruflich und privat Reisenden unterschieden wird. Gut möglich, dass also in Zukunft alle Gäste den Aufschlag zahlen müssen. Insofern haben die klagenden Hoteliers doch eine Sache erreicht, selbst wenn sie unterm Strich verloren haben. Wenn nicht mehr herausgefiltert werden muss, wer beruflich übernachtet, müssen sie die Belege über diese Gäste nicht mehr an die Gemeinde weiterleiten und haben so insgesamt weniger Arbeit.
Es ist ein Teil-Exit vom Brexit. Die britische Regierung hat angekündigt, bald die Vereinbarung zum Nordirland-Protokoll in den Brexit-Verträgen einseitig ändern zu wollen. Christoph Prössl.
Die britische Außenministerin Truss kündigte an, dass die Regierung in den kommenden Wochen ein Gesetz vorlegen werde. Damit sollen Änderungen am Nordirland-Protokoll durch die Regierung vorgenommen werden können. Truss sagte, sie bevorzuge eine Verhandlungslösung mit der Europäischen Union. Die britische Regierung bleibe offen für Gespräche. Sie lud Vize-Kommissionspräsident Šefčovič nach London ein. Mit dieser Ankündigung setzt die britische Regierung die Kommission unter Druck. Truss sagte, sie habe umfassende und sinnvolle Vorschläge für einen Kompromiss unterbreitet. Die britische Außenministerin machte deutlich, dass sie eine Regierungsbildung nach den Regionalwahlen in Belfast bald ermöglichen will. Die unionistische DUP verhindert eine Regierungsbildung und fordert, dass das Nordirland-Protokoll maßgeblich verändert oder gekündigt werden muss. Die EU-Kommission äußerte sich besorgt über die Ankündigung der britischen Regierung. In einer Pressemitteilung wurde Šefčovič mit den Worten zitiert, einseitige Maßnahmen seien nicht akzeptabel. Wenn London ein entsprechendes Gesetz beschließe, werde die EU mit den möglichen Mitteln reagieren. Beobachter befürchten einen Handelskrieg.
Klimaschutz durch Marktwirtschaft. Das Prinzip des Emissionshandels ist einfach und es ist effizient. Angebot und Nachfrage regeln den Preis für die Erlaubnis, Treibhausgase ausstoßen zu dürfen und setzen so finanzielle Anreize für den Klimaschutz. Seit 2005 ist der europäische Emissionshandel das zentrale Klimaschutzinstrument der EU. Bislang müssen aber nur wenige Sparten daran teilnehmen. Die Energiewirtschaft, große Industrieanlagen und der Luftverkehr zum Beispiel. Das ganze System soll nun aber ausgeweitet werden. Und wie? Darüber wurde lange verhandelt. Heute stand ein Kompromissvorschlag im Umweltausschuss des Europäischen Parlaments zur Abstimmung. Maximilian Brose in Brüssel, was sieht der denn im Groben vor?
Ja, tatsächlich sehr vieles, denn es ist ein wirklich komplizierter Kompromiss mit vielen Unterpunkten, über die ja auch schon abgestimmt wurde. Vielleicht das Wichtigste zusammengefasst, es soll zusätzlich zu dem seit 2005 bestehenden ETS1 für Stromerzeuger und energieintensive Industrie ein weiterer Emissionshandel 2 eingeführt werden. Und der verlangt dann CO2-Abgaben für Verkehr und Gebäude in der Industrie. So sollen Unternehmen künftig für ihre Fahrzeuge CO2-Abgaben zahlen, aber auch für Emissionen, die bei Prozesswärme entstehen. Und auch der Schiffsverkehr und Müllverbrennungsanlagen sollen in den kommenden Jahren einen CO2-Preis zahlen. Und der Luftverkehr, der soll auch den vollen CO2-Preis zahlen. Aber auch ETS1, das soll laut dem Vorschlag verschärft werden. Wie stark, das wurde bis zuletzt debattiert. So sollen Unternehmen etwa ab 2031 keine kostenlosen CO2-Zertifikate mehr erhalten. Aber klimafreundlichere Firmen sollen mit verschiedenen Mechanismen weitere Vorteile gegenüber klimaschädlichen Industrien bekommen oder Firmen. Eine sehr knappe Mehrheit aus Sozialdemokraten, Grünen und Linken und auch einigen Liberalen, die haben in den Kompromiss gebracht, dass CO2-Emissionen bis 2030 um 67% mit dem Emissionshandel reduziert werden sollen. Dafür sollen über 200 Millionen nicht vergebene CO2-Zertifikate vom Markt genommen werden. Ob diese Allianz jetzt aber auch im Parlament standhält, wenn alle Abgeordneten darüber abstimmen, das bleibt fraglich.
Wie sieht es denn im privaten Bereich mit dem privaten Verbrauch aus?
Ja, da muss man sagen, dass die zunächst nicht unter das ETS2 zahlen. Das war auch fallen, das war auch ein viel diskutierter Punkt, denn der Emissionshandel 2, der würde das Klima natürlich besser schützen, wenn auch der CO2-Preis für Privathaushalte anfallen würde. In Deutschland, da ist das ja auch auf nationaler Ebene schon so. Aber gerade jetzt in Zeiten, wo sowieso die Energiepreise steigen, da ist das natürlich schwierig zu vermitteln. Und daher sieht der Entwurf jetzt vor, auf Privatpersonen könnte frühestens 2029 ein EU-weiter CO2-Preis zukommen, aber auch nur, wenn die Kommission 2026 einen neuen Vorschlag vorlegt und auch nur, wenn die Energiepreise unter dem Durchschnittspreis vom März diesen Jahres liegen und ein europäischer Klimasozialfonds seit mindestens 3 Jahren die Mehrkosten für Haushalte ausgleicht. Ja, und außerdem sollen auch Öl- und Gaskonzerne nicht den Großteil des CO2-Preises an private Haushalte weitergeben.
Kritiker befürchten ja, dass die EU damit Gefahr läuft, durch diese Ausweitung die eigene Wettbewerbsfähigkeit aufs Spiel zu setzen. Die Produktion wird hier teurer werden. Nachteile für die Industrie soll jetzt ein Klimazoll verhindern, also ein Zoll für klimaschädlich produzierte Billigimporte. Wie realistisch ist denn diese Idee?
Ja, das ist die große Frage. Heute ging es erstmal darum, wann dieser sogenannte Grenzausgleichsmechanismus laut dem Kompromiss des Umweltausschusses voll greifen soll. Der jetzige Kompromiss, der fordert, ab 2031 eben keine freien CO2-Zertifikate mehr für die Industrie zu vergeben und ab dann soll auch der Grenzausgleichsmechanismus voll greifen. Eine sehr knappe Mehrheit gab es für dieses Datum und da muss ich auch zeigen, wie das Parlament hier im Juni darüber entscheidet. Klar ist auf jeden Fall, der Grenzausgleichsmechanismus, der ist von der Kommission gewollt. Der sorgt aber auch schon länger für Diskussionen. China hat etwa schon gesagt, dass der gegen internationale Prinzipien verstoßen würde. Und er könnte auch die WTO auf den Plan rufen, weil etwa so die EU Handelspartner ungleich behandeln könnte. Und dagegen könnte dann zum Beispiel die USA klagen. Zu diesem Schluss kommt auch eine noch diese Woche veröffentlichte Studie von der noch nicht veröffentlichte Studie vom WU Institute for Law and Governments, aus der die SZ heute Morgen zitiert hat.
Danke, Maximilian Brose, live aus Brüssel. Ums Energiesparen kommt man beim Klimaschutz nicht umhin und auch beim Thema Energiesicherheit. Bundeswirtschaftsminister Habeck hat deshalb zum kollektiven nationalen Energiesparen aufgerufen. Es sollen aber auch diverse Anreize geschaffen werden, um auf alternative Energien umzusatteln. Jörg Münchenberg.
Im Zuge auch der deutlich gestiegenen Energiepreise setzt der Bundeswirtschaftsminister verstärkt auf Energieeffizienz. Wer Energie spart, der schützt das Klima, stärkt das Land und schont den Geldbeutel, erklärte Robert Habeck anlässlich des heute vorgelegten Arbeitsplanes Energieeffizienz. Lob gab es dafür kaum überraschend von der Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Britta Hasselmann.
Denn neben dem Ausbau der erneuerbaren Energien ist die Frage der Energieeffizienz und der Energieeinsparung eine ganz zentrale, die zementierte Abhängigkeit, in die uns die letzten Jahre der Energiepolitik der alten Bundesregierung gebracht haben, muss gelöst werden. Die Abhängigkeit der fossilen Energien ist viel zu groß.
Der heute vorgelegte Arbeitsplan umfasst dabei einzelne Maßnahmen und skizziert die zeitliche Abfolge. Ein Baustein, eine Energiesparkampagne. Die soll laut Ministerium bereits ab Juni starten. Das Ziel, Absenkung des Endenergieverbrauchs um 24% bis 2030. Bei der Informationskampagne soll es beispielsweise darum gehen, wie Unternehmen und Bürger eine Solaranlage auf dem Dach installieren können. Zudem geht es auch um konkrete Alltagstipps zum Energiesparen. Laut Arbeitsplan will das Ministerium zudem die Verwendung von grünem Wasserstoff, also Wasserstoff, der aus erneuerbaren Energien gewonnen wird, in der Industrie unterstützen. Noch in diesem Jahr soll ein Förderprogramm ausgearbeitet werden, mit dem die höheren Kosten bei der Umstellung auf die Verwendung von grünem Wasserstoff etwa in der Grundstoffindustrie ausgeglichen werden können. Auch die Förderung bei der Nutzung von industrieller Prozesswärme durch Betriebe soll gezielter unterstützt werden. Gleichzeitig sollen Bund, Länder und Kommunen beim Energiesparen eine Vorbildfunktion übernehmen. Im zweiten Halbjahr 2022 soll dann das Gebäudeenergiegesetz novelliert werden. Solardächer will das Wirtschaftsministerium zum Standard erklären. Außerdem sind strengere Maßnahmen und eine finanzielle Förderung für den Heizungstausch vorgesehen. Darauf hatte sich bereits der Koalitionsausschuss verständigt. Ab 2024 soll demnach jede neu eingebaute oder ausgetauschte Heizung mindestens zu 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Wie hoch die Förderung etwa beim Umstieg auf Wärmepumpen ausfallen wird, ist allerdings noch offen. Zudem gilt ab dem kommenden Jahr der Effizienzhausstandard 55, der dann ab 2025 noch einmal auf den Standard 40 verschärft werden soll. Schließlich sieht das Ministerium in der Sanierungsförderung ebenfalls große Potenziale. Daher soll die Bundesförderung für effizientere Gebäude, bei der es beispielsweise um den Austausch von Fenstern und Türen geht, neu ausgerichtet werden.
Der Bericht von Jörg Münchenberg aus unserem Hauptstadtstudio. Rund 700.000 Geflüchtete aus der Ukraine haben sich seit Kriegsbeginn allein in Deutschland registriert. Viele Menschen, die auch interessant für den deutschen Arbeitsmarkt sein könnten. In vielen Branchen wird ja händeringend gesucht. Welche Erfahrungen Unternehmen bei der Einstellung von Geflüchteten bei der letzten großen Zuwanderung vor 7 Jahren gesammelt haben und welche Lehren man daraus für die Situation heute ziehen kann, das hat eine Studie untersucht, die uns jetzt Anja Nehls vorstellt.
Geflüchtete werden in deutschen Unternehmen gerne eingestellt, weil die Erfahrungen bisher überwiegend positiv waren. Das ergab eine Studie der gemeinnützigen Organisation Tent Partnership for Refugees und des Forschungsinstituts DIW Econ, die dazu 100 deutsche Unternehmen befragt haben, die zwischen 2015 und 2020 Geflüchtete hauptsächlich aus Syrien eingestellt haben. Fast 90% dieser Unternehmen planen nun auch in diesem Jahr Geflüchtete einzustellen, dann vor allem die aus der Ukraine, sagt Andreas Wolter von Tent Partnership for Refugees, der Unternehmen bei der Integration von Geflüchteten unterstützt.
Auf der einen Seite sehen wir einen sehr, sehr starken Arbeitskräftemangel in sehr vielen Ländern dieser Welt, auch ganz stark in Deutschland. Demografische Veränderungen, Rückgang der Geburtenrate. Das heißt, Unternehmen haben immer größere Herausforderungen, am Arbeitsmarkt Talente zu finden und diese auch zu binden nach der Einstellung. Pro Jahr werden 40.000 bis 50.000 Ausbildungsplätze in Deutschland nicht besetzt. Und das ist natürlich ein gigantisches Problem für uns als Volkswirtschaft und als Gesellschaft.
Während viele Unternehmen anfangs vor allem aus sozialen Erwägungen heraus Geflüchtete eingestellt haben, seien sehr bald auch wirtschaftliche Folgen Vorteile deutlich geworden, meint Alexander Kritikos vom DIW, Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, der die Studie erstellt hat. Die befragten Unternehmen berichten von einer besseren Positionierung als attraktiver Arbeitgeber, mehr Erfolg auf internationalen Märkten, einem besseren Verständnis für kulturelle Unterschiede bei ihren Beschäftigten, mehr Engagement und einer höheren Kreativität und Produktivität.
Weil eben Geflüchtete unter Umständen auch spezifische Probleme ganz einfach versuchen, ganz anders zu lösen, eben kreativ zu lösen, mit neuen Lösungsansätzen heranzukommen, sozusagen gegebene Strukturen eben versuchen auch ein bisschen aufzubrechen. Und damit führt das dazu, dass eben Unternehmen zu dem Schluss kommen, in ihren Unternehmungen hat sich die Produktivität durch die Einstellung Geflüchteter erhöht.
Demgegenüber stehen Herausforderungen wie Schwierigkeiten bei der Anerkennung ausländischer, akademischer oder beruflicher Qualifikationen oder fehlende Sprachkenntnisse. Die deutsche Sprache sieht Alexander Kritikos auch als eine der größten Hürden bei der Integration der Menschen aus der Ukraine in den deutschen Arbeitsmarkt. Er erwartet bei den Bildungshintergründen außerdem eine größere Heterogenität als bei den Geflüchteten 2015. Man brauche einen Zuzug von 400.000 Menschen pro Jahr, um unseren Bedarf an Arbeitskräften zu decken, schätzt die Bundesagentur für Arbeit. 2 Millionen Menschen stellten zwischen 2015 und 2020 einen Asylantrag in Deutschland. Ein gutes Drittel von ihnen hat inzwischen einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz.
Vor einem knappen Jahr wurde bekannt, dass einige US-Fonds einer Allianz-Tochter in Amerika in Schieflage geraten waren. Die Fonds wurden inzwischen abgewickelt. Jetzt hat die Allianz mit dem US-Justizministerium sich auf eine Milliardenstrafe geeinigt, weil die verantwortlichen Manager die betroffenen Anleger jahrelang getäuscht hatten. Margit Ziller.
Allianz Global Investors in Amerika habe sich schuldig bekannt, den Fondsmanagern dort nicht genügend auf die Finger geschaut zu haben. Im Rahmen eines Vergleichs zahlt die Allianz nun eine milliardenschwere Strafe, eine hohe Entschädigung an die betroffenen Anleger und in einem weiteren Vergleich noch einmal 675 Millionen Dollar an die US-Börsenaufsicht SEC. Alles sei über die bereits gebildeten Rückstellungen in Höhe von 5,6 Milliarden Euro abgedeckt, heißt es in München. Zunächst sah es nach einer Finanzwette aus, die zu spekulativ war und bei der die Kundschaft der Allianz-Tochter draufzahlen sollte, also vor allem amerikanische Pensionsfonds. Sie verklagten die Allianz auf mehr als 6 Milliarden US-Dollar. Erst als sich das US-Justizministerium einschaltete, wollte der Konzernvorstand eigene Fehler bei seiner Fondstochter Allianz Global Investors nicht mehr ausschließen. Jetzt ist klar, das US-Justizministerium hat 3 Fondsmanager angeklagt. Es geht um eine mögliche Verschwörung, um den Vorwurf des Wertpapier- und Anlagebetrugs und um Behinderung der Justiz. Einer der Verantwortlichen habe sich in Denver den Behörden gestellt. Ihn hatte die Allianz bereits Ende vergangenen Jahres entlassen.
Aufmerksamkeit bedeutet Macht. Erst ließ ein Tweet von Elon Musk den Kurs der Twitter-Aktie fallen, dann brachte er ein niedrigeres Übernahmeangebot ins Gespräch. Zugleich schürte er Zweifel an den Nutzerzahlen von Twitter. Elon Musks Gebaren beim Kauf von Twitter sieht auf den ersten Blick ziemlich chaotisch aus. Vielleicht steckt aber auch Kalkül dahinter. Mischa Erhardt berichtet.
Auf einer Konferenz in Miami wird Tesla-Chef Elon Musk gestern gefragt, was gerade in seiner Welt Interessantes passiere.
I guess right now I'm sort of debating the number of bots on Twitter.
Er diskutiere gerade die Anzahl von falschen, zu Spam-Zwecken automatisch betriebenen Accounts auf Twitter, so seine Antwort. Und deshalb müsste man vielleicht auch über einen niedrigeren Preis für die Übernahme von Twitter sprechen. Das ist nicht ausgeschlossen. Jedenfalls wachsen meine Bedenken, je mehr Fragen ich stelle. Der ursprüngliche Deal sieht einen Kaufpreis von 44 Milliarden Dollar für den Kurznachrichtendienst vor. Twitter gibt die Zahl der falschen Accounts mit rund 5% an. Übrig blieben demnach fast 230 Millionen reale menschliche Benutzer. Musk meint, es könnten mindestens 20% Falschaccounts sein, ohne das allerdings zu begründen. Bewirkt hat er damit aber, dass der Twitter-Kurs stark eingebrochen ist, seit er die Übernahme in Frage stellt. Mark Tüngler, Geschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.
Augenscheinlich ist es so, dass er vielleicht sogar bereut, dass er das Angebot zu seinem hohen Kurs erstmal abgegeben hat. Auf jeden Fall ist es hier schon ein eigenartiges Spiel. Augenscheinlich will er deutlich weniger zahlen, als er bisher aufgerufen hat. Ja, und jetzt versucht er halt über die Öffentlichkeit, über Twitter auch noch, das ist ja auch noch das Skurrile, dann den Preis hier zu drücken.
Sollte das sein Ziel sein, hat Musk ganze Arbeit geleistet. Heute notiert die Aktie bei $37, weit unter dem vorher ausgehandelten Verkaufswert der Papiere von rund $54. Dass solche Details wie die Anzahl richtiger Nutzer erst jetzt zur Sprache kommen, liegt auch daran, dass Elon Musk die Möglichkeit, die Bücher und Bilanzen von Twitter während der Übernahmeverhandlungen zu studieren, nicht in Anspruch genommen hat. Kein Zufall, meint Mark Tüngler.
Das ist ja ganz interessant, weil er kann jetzt natürlich dadurch diese Freiheit, die er hat, weil er eben nicht reingeschaut hat in die Bücher, kann er das eine oder andere behaupten. Wenn er reingeschaut hätte, wäre er nicht mehr so frei, dann wäre er gebunden. Also es ist ganz interessant, auch in der Vorbereitung des Deals, dass er sich die Tür aufgestoßen hat, beziehungsweise er hat sie sich offen gelassen.
Elon Musk könnte damit zum einen versuchen, schlicht den Übernahmepreis für Twitter zu senken. Das würde durchaus in seinem Interesse sein, denn Musk wollte für die Übernahme $12 Milliarden Kredite aufnehmen, die mit Tesla-Aktien besichert wären. Nun sind die Aktien seines Autokonzerns in den vergangenen Wochen aber von 1.000 auf heute rund $700 gefallen. Es gibt also gute Gründe für die Winkelzüge und Twitter-Nachrichten des Elon Musk, die in wenigen Minuten Milliardenbewegungen an den Börsen auslösen können.
Er spielt ja auch damit, dass er unbedarft ist. Es scheint so, als würde es aus der Hüfte geschossen kommen, was er da sagt. Und dann haut er mal einen Tweet raus. Ich glaube, das ist alles ganz genau vorbereitet. Und er ist einfach gut beraten und deswegen dürfen wir uns, glaube ich, nicht da blenden lassen. Diese lockere, manchmal auch ein bisschen verrückte Art von ihm, das muss nicht wirklich sein, dass er so tickt. Es kann auch sein, dass es alles Kalkül ist.
So Mark Tüngler. Ein Kalkül, das sich auszahlen könnte.
Ja, das wird sich noch zeigen. Bislang hat aber jede Wendung eine Reaktion auf den Aktienkurs hervorgerufen. So auch heute wieder die Twitter-Aktie im dicken Minus bislang. Sebastian Schreiber im Börsenstudio in Frankfurt am Main ist jetzt in unserer Sendung. Insgesamt befindet sich ja der DAX heute im Aufwind. Was sind denn die Gründe?
Ja, die positive Grundstimmung kam da heute Morgen aus Asien nach Europa. Das liegt an der Aussicht auf ein baldiges Ende des scharfen Lockdowns in der chinesischen Metropole Shanghai. Die Wirtschaft in China hat unter der strengen Corona-Politik ja zuletzt sehr gelitten. Und das Ganze ist jetzt auch mit der Hoffnung verbunden, dass sich die Lage in der Logistik entspannt und die Lieferketten wieder besser funktionieren. Für den DAX, Sie haben es angesprochen, war das ein Tag, an dem es kräftig bergauf ging. Die deutsche Leitbörse steht kurz vor dem Handelsschluss bei einem Stand von 14.172 Punkten, ein dickes Plus von 1,5%. Einer der großen Gewinner ist heute hier die Aktie von Daimler Truck mit einem Plus von gut 6%. Steht sie an der Spitze im DAX-Tableau. Grund sind die Zahlen, die der Konzern aus Stuttgart heute vorgelegt hat. Daimler Truck hat die gegenwärtigen Belastungen mit Preisanhebungen besser abfangen können als gedacht. Jetzt hat der Konzern sogar die Jahresziele für den Umsatz angehoben. Oben an der Börse kam das sehr gut an. Das zeigt sich deutlich im steigenden Aktienkurs.
Gestern hat die EU-Kommission ja ihre Konjunkturprognose drastisch korrigiert, nach unten korrigiert. Heute die Schnellschätzung für das BIP im Euroraum. Wie sieht's aus fürs erste Quartal?
Etwas besser als erwartet. Nach Angaben der Statistikbehörde Eurostat ist die Wirtschaft in der Eurozone im ersten Quartal um 0,3% gewachsen, und zwar im Vergleich zum Vorquartal. Erwartet worden war ein Wachstum von 0,2%. Das etwas stärkere Wachstum ist aus Sicht der Analysten natürlich ein Schritt in die richtige Richtung. Aber ganz klar, hier zeigen sich natürlich auch die Probleme der Weltwirtschaft, die hohe Inflation, der Krieg in der Ukraine und auch die andauernden Schwierigkeiten mit den Lieferketten.
Der Euro heute auch im Aufwärtstrend. Warum?
Ja, das hängt mit Äußerungen zusammen, die aus den Reihen der Europäischen Zentralbank kommen. Klaas Knot, ein niederländisches Mitglied im Rat der EZB, hat sich in einem TV-Interview geäußert. Er hat durchblicken lassen, er könne sich vorstellen, dass die Europäische Zentralbank den Leitzins in der Eurozone schon im kommenden Juli anhebt, um einen Viertelprozentpunkt, vielleicht sogar um mehr. Diese Zinsfantasien also stützen den Euro. Die Gemeinschaftswährung kann ihren Abwärtstrend erstmal stoppen. Der Euro legt um 1% zu und kostet aktuell $1,0533.
Und wie entwickelt sich der Goldpreis und die Rente heute?
Die Umlaufrendite bleibt etwa auf dem Vortagesniveau bei 0,84%. Der Preis je Feinunze Gold fällt auf einen Stand von 1.729 Dollar.
Danke, Sebastian Schreiber, live aus unserem Börsenstudio in Frankfurt. Das war die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Hier folgen die Nachrichten und dann die Sendung Kultur heute, unter anderem zum Auftakt der Filmfestspiele in Cannes. Ich bin Jonas Rehse. Danke fürs Zuhören.